Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
100 Jahre Scheideweg, 100 Jahre Tanz auf dem Vulkan, 100 Jahre Schicksalsjahr. So heißt es auf den Klappentexten der zahlreichen neuen Bücher, die sich mit dem Jahr 1923 beschäftigen. Das erste kommt nun schon als Taschenbuch heraus. Mit fast einem Dutzend Konkurrenztiteln ähnlichen Inhalts aus dem Herbstprogramm buhlt es um die Leserschaft. Florian Felix Weibe gibt sich auf die Spuren historischer Jahrgangsbücher auf dem Sachbuchmarkt und beginnt seinen Beitrag mit der Stimme des wohl bekanntesten Autors dieses Genres, Florian Illis.
Es ist sicherlich etwas, was man eigentlich nicht tun darf, nochmal ein Buch über dasselbe Jahr zu schreiben. Nun hat mich immer auch als Journalist und als Autor natürlich besonders gereizt, das zu tun, was man nicht tun darf.
Doch da hatte er es schon getan, zum zweiten Mal. Der Bestsellerautor Florian Illis, nämlich dem Megaerfolg 1913, geschrieben 2012, ein zweites 1913 hinterhergeschoben, erschienen 6 Jahre später. Untertitel: Was ich unbedingt noch erzählen wollte. Wir lernen, ein Jahr ist nie auserzählt. Und selbst wenn es das wäre, bliebe, nun ja, das Prinzip.
Ich hätte auch nächstes Jahr ein Buch über das Jahr 1920 schreiben können. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich hätte auch warten können, bis ich 100 Jahre nach 1932 ein Buch über dieses Jahr schreibe.
Was immer noch geschehen kann, falls der Trend anhält. Jener Trend, den Illis auf eine Weise verkörpert, dass ein Kritiker von der Illisierung des Sachbuchmarkts sprach. Das Phänomen existiert allerdings schon länger, als der Erfolgsautor selbst Bücher schreibt. Als der kleine Florian, Jahrgang 71, in den frühen 1980er Jahren seine Freunde besuchte, mutmaßlich chauffiert in einem VW Golf, dürfte er auf jedem zweiten Einfamilien-Gästehaus-Klo einen bestimmten Taschenbuchtyp vorgefunden haben, die Heine-Jahrgangsbücher. Das war 1951, 45, 33 und so weiter. Der Autor Dieter Struss, eigentlich Verlagslektor, kompilierte in wenigen Jahren 21 solcher Bände aus Zeitungsarchiven. Der Klappentext besang:
Bekanntes und Unbekanntes, Amüsantes und Ärgerliches, Glaubhaftes und Unglaubliches.
Und ließ dann die Katze aus dem Sack.
Besonders werden sich diejenigen dafür interessieren, die diesem Jahrgang angehören, um zu sehen, wie die Welt in ihrem Geburtsjahr ausgesehen hat.
Gedruckte Verlegenheitsgeschenke also, und obschon die Heine-Jahrgangsbücher ihrerseits längst Geschichte sind, blüht das Genre auch 2023 noch in anderen Verlagen. Stets im Fokus runde Jubiläen. Dieses Jahr also wir vom Jahrgang 1963. 1963 ein ganz besonderer Jahrgang oder gar Jahrgang 1963 ganz groß. Mit diesem Geschenkbuch-Boulevard hatte Florian Illis, sprechen wir ihn frei, wenig zu tun. Eher mit
1929, Beiträge zur Archäologie der Medien.
2002 bei Surkamp Wissenschaft erschienen. Der gravitätische Einleitungssatz dieser medienwissenschaftlichen Aufsatzsammlung lenkt den Blick auf das Feld, aus dem dann 20 Jahre später die vielen 1923er Buchtitel erwachsen.
In der Geschichte der Medien wie ihrer Theoriebildungen stellt das Jahr 1929 einen markanten Schnittpunkt dar, an dem Literatur, Fotografie, Architektur, Film, Theater, Rundfunk, Musik und Fernsehen in einer Reihe von Kreuzungslinien zueinander in Beziehung treten.
Die hochtrabende Formulierung lässt sich einfach auflösen. In einem Jahr kreuzen sich viele Handlungslinien und sie interagieren miteinander. Man nennt diesen Prozess historische Entwicklung. Die vollzieht sich zwar auch in jeder Woche und an jedem Tag, doch das Jahr ist eine praktische Erzählklammer, obendrein sachbuchkompatibel. 12 Monate zu 20 Seiten, kleines Sachbuch, zu 30 Seiten, großes Sachbuch. So entstand, was der Kritiker Gustav Seibt das analytische Genre nennt, unter dem sich allerdings auch Historiker um seriöse Buchtexte bemühten. Kleine Parade:
1517 von Heinz Schilling, 1812 und 1815 von Adam Zamoyski, 1956 von Simon Hall, 1977 von Philipp Sarrazin, 1979 von Frank Bösch.
Und tusch, 1923 von
Christian Bomarius, Jutta Hoffritz, Mark Jones, Peter Longerich, Peter Süß, Volker Ulrich.
Sowie noch von ein paar anderen. Ob Historiker oder versierte Journalisten, bei 1923 wird's wieder Ili-esk. Denn an was erinnern wir uns bei dieser Jahreszahl? Zunächst einmal ein wenig. Der schiefe Blick ist der Trick. Während man 1812 das historische Großereignis noch ansieht, Napoleon, klappt das bei weniger prominenten Zahlen kaum. Da greift dann das Illis-Prinzip von 1913. Es lautet, nimm ein historiografisch unscheinbares Jahr und verkläre es zur Vorahnung. Lest die Zeichen, dann wundert ihr euch nicht über das, was 1914 passierte. Das funktioniert erstaunlich gut, sogar wenn, wie bei 1923, das darauffolgende Jahr noch unscheinbarer daherkommt. Hier ist es der Epochenbruch von 1933, der sich 1923, ein Jahrzehnt zuvor, mit hoher Besetzung, Hyperinflation und Hitlerputsch ankündigt. Für den heutigen Leser jedenfalls. Der Zeitgenosse wusste davon nichts, sondern erlebte eine Kette von Ereignissen, weitgehend zusammenhanglos, wie man Geschichte eben individuell erlebt.
Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
So etwa den Beginn des regelmäßigen Radioprogramms ab Oktober 1923. In den Jahrgangsbüchern taucht so etwas mindestens als anekdotische Referenz auf. Und da schließt sich der Kreis zu den bloß materialversammelnden Heine-Jahrgangsbüchern aus den 80ern. Das Prinzip Archivcollage, erweitert um Tagebücher, Briefe, kulturelle Quellen, verdrängt auch bei den gut geschriebenen und fast belletristischen Jahrgangsbüchern von heute häufig die zeithistorische Analyse. Das Konkrete erdrückt das Abstrakte. Im Extremfall hat man nach der Lektüre nichts begriffen, doch das Gefühl, dabei gewesen zu sein. Es ist damit in der Totalität von gleichzeitigen Ereignissen einer TV-Doku weitaus ähnlicher als überkommenen historischen Monographien. Man könnte sagen, das Buch als Strukturform, als intellektuelle Ordnungsleistung bleibt auf der Strecke. Wozu braucht man es dann überhaupt noch? Gute Frage. Denn beginnend mit dem Jahr 141 nach Christi hält auch Wikipedia akribische Jahresüberblicke bereit. Gewiss, sie sind nicht erzählerisch aufgehübscht, aber materialreich. Und Hand aufs Herz, ist Jahreszahlbelletristik nicht langsam etwas verjährt?